B steht für Zukunft, dein Podcast für Unternehmen im B2B-Mittelstand mit Florian Hommeyer und Sascha Albrink. Herzlich willkommen im Podcast B steht für Zukunft mit Sascha Albrink, dem ich jetzt gerade gegenüber sitze, der mich zugeschaltet hat, beziehungsweise ich habe dich zugeschaltet, ich weiß es gar nicht genau. In diesem Podcast soll es darum gehen, dass wir Neuigkeiten, allgemeine Themen für B2B im Mittelstand, im Marketing, im Businessaufbau, im Business Development etc. pp. Besprechen. Und ich freue mich unglaublich, mit Sascha Albrink jemanden gefunden zu haben, mit dem ich nicht nur zwischenmenschlich auf einer Ebene schwebe, sondern genauso unternehmenstechnisch auf einer Ebene schwebe. Von daher, Sascha, schön, dass du da bist. Es freut mich, dich wieder mal zu sehen. Und wir werden uns in Zukunft öfters sehen. Ein Traum.
Ein Träumchen, Florian. vielen Dank für die wundervollen einführenden Worte. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal mit dir zusammen hier in Recklinghausen, da wo ich lebe, sitze und mit dir einen wunderbaren Podcast aufnehme.
Ich auch nicht.
Ich habe ein bisschen Puls, bin ich ganz ehrlich. Für dich ist das ja gang und gäbe, für mich das allererste Mal. Lass uns, würde ich sagen, einsteigen, oder?
Ich finde sowieso dieses Ganze, also erstens, jeder hat jetzt einen Podcast, das ist also nichts, kein super duper Medium. Ich hatte bisher auch keinen eigenen Podcast, bis du mich auf die Idee gebracht hast, Mensch Florian, wir sollten unbedingt zusammen einen Podcast machen. Von daher ist es für mich auch das erste Mal. Nein.
Haben wir zwei Erstis also.
Zwei Erstis, ja, absolut. Und ich finde aber diesen Charme an dem Ganzen so unglaublich angenehm, weil jeder hat mal irgendwo klein angefangen und jeder Unternehmer hat auch irgendwo mal klein angefangen und da bringt es mich quasi direkt auf die Kurve. Zu sagen, okay, das erste Video von mir, was ich jemals aufgenommen habe, oder jetzt der erste Podcast oder das erste Interview, oder du wirst dich mit Sicherheit auch an deine erste Keynote erinnern, die du jemals vor Publikum gehalten hast.
Oh ja, das war geil. Das war erzähl. Wirklich geil. Da bin ich von der Bühne gesprungen.
Warum das?
Ja, also für die mich ja noch nicht kennen, ich bin ziemlich lang gewachsen, über 2 Meter zähle ich ja. Und bei einer ganz normalen Bühnentechnik sind die Scheinwerfer halt so auf ungefähr 1,80, 1,75 eingestellt. Und mir hat halt das Licht volle Kanne ins Gesicht gebraten. Und da ich das Publikum nicht mehr gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, gut, wenn ich nichts sehe, die sehen mich ja schon, aber ich möchte ja trotzdem sehen und bin dann von der Bühne gesprungen. Das war ein...
Ich bin hier Speaker, ich will die auch sehen.
Ja, ganz geil. Nee, also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ich war aber, glaube ich, viel, viel aufgeregter als jetzt bei unserer ersten Podcast-Folge, als damals ich auf der Bühne stand. Also das war für mich viel, viel weniger spannend, als heute mit dir hier virtuell zu sitzen und was aufzunehmen, was für die Ewigkeit ist. Und ja, jeder reinhören kann.
Finde ich total spannend. Finde ich total spannend, weil das ist ja eigentlich so genau der Punkt, worüber wir im Content-Marketing immer reden. Wir müssen jetzt irgendwas im Business-Kontext irgendwie hinbekommen. Dabei ist es doch eigentlich auch so, also mal ganz basic gesprochen, zwei Unternehmer unterhalten sich. Also du bist Unternehmer, ich bin seit noch lange nicht so lange wie du Unternehmer. Du bist ja schon deutlich, deutlich länger im Markt. Aber bei mir ist es immer so dieses Denken, Menschen, die anfangen, Content-Marketing zu betreiben, versuchen dann in ihrem Marketing, in den Aussagen, ob das ein Podcast, Video, Text, was auch immer ist, irgendwie diesen Business-Kontext unterzubringen. Und das ist so ein bisschen für mich der Punkt, wo ich dann sage, warum? Also wir jetzt hier, ne, wir unterhalten uns einfach, wir sprechen miteinander in diesem Podcast. Geht es nicht eigentlich darum, was der Nutzen für den Kunden ist? Also egal, in welchem Zusammenhang ich das sehe. Ich habe so das Gefühl, es geht immer darum, okay, sobald ich im Business-Kontext kommuniziere, im Mittelstand, muss ich sofort irgendwie mein Angebot präsentieren oder pitchen oder ich muss klar machen, was ich kommunizieren will.
Haben wir gelernt über 20 Jahre hinweg.
Ja, das ist so spannend. Das ist also für mich als Neuling, ich zähle mich jetzt mal, ich bin seit 5 Jahren Unternehmer, ich zähle mich da immer noch als Neuling dazu. Ich finde es unglaublich spannend zu sehen, wie wenig Kundennutzen kommuniziert wird oder kundennutzenzentrisch kommuniziert wird, so wie ich das gelernt habe aus meinem Angestellten-Dasein. Also ich war ja jahrelang im Global Key Account Management und es hat sich für mich einfach ganz anders dargestellt. Natürlich bist du umgeben von einer Bubble von Menschen, die das so gelernt haben. Also aus den 80ern alte Schule und alles muss rationalisiert, optimiert und verbessert werden. Und alles, was keine Zahlen bringt, wird einfach weggestrichen. Aber ist es am
ist
Ende
die
des Tages?
Effizienz, die
Ja,
zählt,
genau.
Florian. Genau. Und wenn du einen Kundennutzen nach vorne setzt, kannst du den Kundennutzen vielleicht nicht immer hundertprozentig messen, weil wenn du den Kundennutzen kommunizierst, vielleicht erst viel, viel später es messbar wird, dass das, was du kommuniziert hast, hinten auch zum Auftrag wird. Und wenn du sofort Produkte kommunizierst mit Preisen und Lieferterminen und die Leute klicken da drauf im Netz und kaufen, kannst du es relativ gut messen. Und das ist das, was wir gelernt haben oder das, was der Mittelstand gelernt hat. Alles, was nicht messbar ist, existiert nicht. Da bewegen wir uns aber im Moment, gerade im B2B-Marketing, auch auf eine ganz andere Reise, wo der Kundennutzen im Bereich, wir nennen mal ein paar Buzzwords, ne? Wir haben ja vielleicht auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht am Anfang stehen, sondern vielleicht schon fast am Ende ihrer Reise, dass wir hier im Bereich Demand Gen ganz vorne im Funnel kommunizieren müssen und überhaupt erstmal das Problem, was sie nicht kennen, nennen. Und
Ganz
dann,
wichtiger
also man
Punkt, ja.
sieht jetzt nicht, Florian, dass du mir mit dem Finger jetzt zustimmst, ne? Das
Ja,
ist quasi
ich wollte dir jetzt nicht ins Wort
audiovisuell
fallen, ja.
mit rein.
Ja.
Ja, mach das sehr gerne, grätsch rein. Aber du hast völlig recht. Aber wir sind da im Wandel. Also gerade im Mittelstand, ich spreche mit vielen mittelständischen Unternehmen, die verstehen, dass sie als erstes eine Zielgruppendefinition machen und dann dahinter schreiben, was hat eigentlich meine Zielgruppe von meinem Produkt, anstatt was kann mein Produkt? Um ein perfektes Beispiel zu nennen, der iPod hat nie 1 GB Speicher gehabt, sondern immer 1000 Songs für die Hosentasche, ne?
Genau. Aber ist
Aber
das
jetzt bin ich
nicht.
dir ein bisschen weit reingegrätscht bei dir, glaube
Nee,
ich.
du, alles gut, alles gut. Das ist ja genau dafür da. Die Frage, und das ist jetzt so ein Punkt, den ich dir, wo ich dir fantastisch den Ball zuspielen kann. Meine Frage ist, kann ich den Kunden nutzen nicht? Oder meine Idee, die ich jetzt in dem Fall hätte, wäre, einen Split-Test aufzusetzen, zu sagen, okay, wir fahren eine Kampagne im Sinne Oldschool, hier ist das Produkt, da ist der Preis, kauf. Und versus. Wir bauen eine Content-Strategie auf oder wir bauen eine Kommunikationsstrategie auf. Wir müssen ja gar nicht so Richtung Content-Marketing gehen und so weiter. Und testen die gegeneinander. Und am Ende des Tages ist dann die Frage, kann ich da den Unterschied, theoretisch müsste ich den doch eigentlich messen können oder nicht?
Theoretisch wirst du den Unterschied messen können, aber du weißt nicht, woran es gelegen hat. Weil in der Zeit, wo du misst, verändert sich die Welt da draußen ja weiterhin. Und mal gewinnt die eine, mal gewinnt die andere Kampagne. Denn du müsstest den Test im Prinzip ja so lange machen, dass die Nachfrage am Markt zu 100% gecaptured werden hätte müssen, damit du theoretisch eine hundertprozentige Messung hinbekämen könntest. Mach den Test. Also ich kann alle nur darin bestärken, dass sie auf jeden Fall alles testen sollen, um zu gucken, kommuniziere ich am Ende der Fahnenstange oder ganz am Anfang im Prinzip mein Produkt oder ich fange mit dem Nutzen an, bevor ich überhaupt ein Produkt nenne. Aus meiner Erfahrung raus haben ganz viele Unternehmen im Mittelstand einfach nicht den Atem, die etwas längerfristige Strategie, von der du gesprochen hast, im Content Marketing zum Beispiel, komplett durchzuziehen und
Weil.
dann hinten weil man es nicht sofort messen kann. Also
Okay.
das ist meine Erfahrung, ne? Ich mach den Kram jetzt seit knapp 20 Jahren und es ist immer wieder dasselbe Problem. So langsam kommt ein Paradigmenwechsel und auch ein Umdenken tatsächlich im Mittelstand zustande. Aber wir sind noch weit, weit davon entfernt, dass der klassische B2B-Unternehmer, ich sage jetzt mal 150 Mitarbeitende, Sauerland, Gitterbosthersteller, Feuer
Ja,
verzinkt. Ja,
sehr geil.
ja? Grüße gehen raus an alle, die in dieser Branche arbeiten. Ihr habt eine geile Branche, weiter so. Aber da merkt man einfach noch nicht so hundertprozentig alles klar. Ich gehe jetzt in Content-Marketing rein, baue quasi den Kundennutzen in Social Media auf, mache ein Social Selling Programm auf, gehe hin und fange an zu bloggen, was die Schwarte kracht und versuche halt irgendwie alles auf meine Website und auf den Kanälen Stück für Stück zu mir zu leiten und dann abzuschöpfen, wenn der, und ich glaube, das ist, glaube ich, der Riesenunterschied, wenn der Kunde bereit ist zu kaufen.
Nee,
So,
ja.
also man munkelt, dass ungefähr 5% der Menschen, die da draußen unterwegs sind, bereit sind, ein B2B-Produkt zu kaufen. Und was ist denn mit den anderen 95%? Das heißt, im Umkehrschluss, um auf deine Frage zurückzukehren, damit wir da auch einen Punkt machen können, ja, kann ich das messen, aber statistisch gesehen messe ich die 5% meiner Zielgruppe, die bereit sind zu kaufen. Und mit dem Content Marketing aktiviere ich die anderen 95% und könnte in der Theorie vielleicht in 3, 4, 6 Monaten oder 12 Monaten 20% zum Kauf bewegen.
Geht es denn aber in die Richtung, dass du sagst, okay, ich präsentiere mich als Unternehmen für meinen Kunden auf Plattform XY, ist ja vollkommen jetzt mal dahingestellt, oder in welcher Form auch immer für meinen Kunden. Also der Kunde kriegt ja dann quasi einen Eindruck von mir, was ich zu leisten imstande bin.
Absolut.
Dann ist ja die Frage, ist die Darstellung, wie ich mich darstelle über diesen Content für meinen Kunden relevant? Also kauft der Kunde das Image von der Firma? Ist es, oder wo ist da der Unterschied zwischen Darstellung und Imagegestaltung? Also wo finde ich den Sweet Spot beim Kunden, um ihn dann zum Kauf zu animieren? Weil am Ende des Tages ist ja genau das das Ziel von jeglichem Unternehmen oder Unternehmertum.
Ja. Also ich glaube, dass jeder einen anderen Sweet Spot hat in seinem Marketing, ne? Also jedes Unternehmen hat ja auch einen anderen USP.
Ja, auf
Und
jeden
der
Fall.
eine hat halt, genau, der eine hat halt Sweet Spot Preis vielleicht. Der nächste hat also Lieferbarkeit oder Liefertreue kann ein Riesenthema sein. Also jetzt zu Zeiten von Corona und Zeiten des Krieges ist, oh, guck mal, der hat noch ein paar Chips. Geil, was kosten die Chips? Ja, die haben normalerweise 60 Cent pro Chip gekostet. Ja, kosten jetzt 6 Euro. Ja, gut, aber die Lieferbarkeit ist da. So, das ist Sweet Spot Lieferbarkeit. Kommunikationstechnisch, glaube ich, muss man das Ganze ganzheitlich betrachten. Also,
Tell
es
me
macht
more.
keinen. Ja. Ja, gut, aber wir kennen den Pain. Wir arbeiten ja auch täglich mit Kunden zusammen. Aber es ist halt einfach so, es reicht nicht. Das LinkedIn-Profil vollständig zu optimieren, die Website fertig zu haben, dann vielleicht noch einen Podcast zu starten und vielleicht noch jetzt einen TikTok-Kanal aufzubauen und dann darauf hoffen, fingers crossed, LinkedIn wird jetzt durch die Decke gehen, weil das ist jetzt der neue geile heiße Scheiß. Wobei man da auch sagen muss, ich glaube, im B2B-Marketing kommen wir jetzt so langsam dahin, dass das Potenzial jetzt zum Beispiel von TikTok meiner Meinung nach komplett unterschätzt wird.
Ist ja, glaube ich, danke für diesen wunderbaren Punkt. Definitiv, also Potenzial für B2B-Unternehmen auf TikTok zu starten. Es ist halt nicht Tanzen, Schminken und Katzenvideos, ne? Also ich mache jetzt seit,
Wobei
oh Gott.
TikTok da auch erwachsener geworden ist, ne?
Ja,
Also ich bin
klar.
jetzt nicht der Power-User von TikTok, aber selbst mir in meinem langweiligen Inbound-Marketing-Kosmos gibt es jetzt schon ein paar TikToker, die wirklich geilen Scheiß machen, gar keine Frage. Ob das jetzt was bringt oder nicht, kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, weil ich mit denen nicht gesprochen habe. Aber es sieht zumindest von außen so aus, als wäre es erfolgreich. Und vielleicht geht es ja auch darum, sich überhaupt mal so zu präsentieren, dass man erfolgreich wäre. Am Ende des Tages sieht man, wer nackt schwimmen geht, wenn die Ebbe kommt, ne? Aber
Wunderbares Wortspiel, ja, aber es ist so. Ich glaube, das ist, ich bin ja große Bücherratte und Podcaster oder Interview- oder Vorträgefreund. Ich habe heute Morgen gerade erst wieder einen Vortrag von Seth Godin gehört, ich glaube in Finnland war der irgendwie, wo er mal wieder gesagt hatte, Menschen wie wir suchen Menschen wie uns. Also wir suchen Menschen, die dort sind, wo wir hinwollen. Und das ist natürlich die große Gefahr daran. Ich sehe das immer wieder auf TikTok. Also ich bin ja auf TikTok und ich sehe das genauso wie du, dass du dieses massive Potenzial, was dort liegt, halt einfach nicht mitnimmst, beziehungsweise unterschätzt wird. Und ich glaube, das Gros oder ein Großteil der LinkedIn, TikTok-Community ist halt wirklich darauf gepolt, irgendwas zu zeigen, was sie nicht sind. Und natürlich ist es für einen Großteil der Masse super attraktiv zu sagen, hey, ich zeig dir, wie du 10.000 Euro im Monat verdienst. So.
Über Nacht. Über
Genau,
Nacht hast du
ja,
vergessen.
ganz wichtig, reich über Nacht und dann morgen posten wir alle im Lambo in Dubai. Ich glaube aber, dass das Ding ist, der B2B-Kontext ist dort einfach noch nicht so relevant vorgekommen, weil die Plattform einfach als solches noch nicht alt genug war, beziehungsweise verschrien war. Mittlerweile sehe ich genauso wie du immer mehr Unternehmer, dort. Und das Lustige ist, was ich mitgestellt habe, ich habe, glaube ich, diese Woche irgendwie jetzt gerade Video 850 dort hochgeladen. Also auch dort der Content, der von mir unterwegs ist. Dass viele Unternehmer oder ja doch Unternehmer aus dem deutschen Mittelstand, kann man durchaus so sagen, ihre Freizeit auf TikTok verbringen und oder ihre Zeit auf TikTok verbringen und dann umswitchen zu businessrelevanten Plattformen und um dort ihr Geschäft abzuschließen.
Nee, das ist schon richtig, Florian, dass sie ihre Freizeit auf TikTok verbringen. So, aber in der Freizeit, und das ist das, was viele auch einfach mega unterschätzen, derjenige oder diejenige, die abends auf der Couch sitzt und auf TikTok unterwegs ist, ist ja trotzdem weiterhin eine Unternehmerin oder ein
Natürlich.
Unternehmer. Also wir wissen, also du weißt es genauso wie ich, wir haben ja mehrere Rollen. Ne? Also Ehemann, Vater, Unternehmer, Freund, name it. Und wir können ja instinktiv und in Millisekunden, also in Bruchteilen von Millisekunden ja in diesen Rollen wechseln. Das sind wir gewohnt über Social Media. Und die Diskussion, warum B2B auf TikTok nicht unterwegs ist, ist dieselbe Diskussion, die ich vor 10 Jahren mit Facebook geführt habe.
Oder
Ja,
StudiVZ.
also StudiVZ,
Ich weiß, was du meinst, ja.
Okay, also ich kann mich noch an die Gruppen da erinnern. Ne?
Ja.
Also ich war in der Gruppe, auf der Tanzfläche bin ich dein Endgegner.
Oh Gott.
Ja. Wieso, oh
mein,
Gott,
ja,
du hast mich ja noch nie tanzen sehen.
Nee, aber ich erinnere mich auch dran. Also ich hatte diese, meine Gruppenliste ist länger als mein Profilbereich oder mein Infobereich oder irgendwie sowas. Also ich verstehe das total. Aber ist es nicht genau
Aber
der
lass mich
Punkt?
den Gedanken kurz
Bitte,
aufnehmen
bitte.
mit Facebook, also die Diskussion mit Facebook. Und damals war es auch so, und irgendwann haben alle verstanden, okay, jetzt ist Facebook so groß, jetzt kommen wir nicht mehr drum rum. Und da ist super viel im Mittelstand einfach an den vorbeigefahren. Das war also damals Facebook war von der Geschwindigkeit wie heute Social Media wie ein Regionalexpress. Und TikTok bewegt sich gerade von der Geschwindigkeit, wie schnell es an uns vorbeirauscht, eher so wie ein Hyperloop. Und das heißt, wir müssen viel schneller im Mittelstand reagieren, um solche Portale und solche Plattformen dann auch zu nutzen. Und
Ist das
sei es
überhaupt das
erstmal,
Ziel?
ich würd auf jeden Fall immer einen Test machen. Also wenn eine neue Plattform kommt, würde ich was anlegen und Content kreieren, um diese Plattformen überhaupt erstmal kennenzulernen, um zu gucken, vielleicht liegt ja da das nächste Gold, was ich schürfen kann. Und häufig ist es ja dann auch, Social Media wird ja nicht immer nur im Produktmarketing eingesetzt, sondern ja häufig auch im Recruiting. Und wenn ich ein Unternehmen habe, was junge Leute braucht, Nachwuchs braucht, also wir haben, also Fachkräftemangel und Azubi-Mangel und zu viele offene Stellen und so weiter und so fort. Ja, wenn nicht bei TikTok, wo dann?
Ist das nicht also ich habe gerade dazu heute ein Video gepostet, Fachkräftemangel ist das gleiche Problem wie Kundenmangel, nämlich ein Kommunikationsproblem.
Ganz
Also
ehrlich, Florian, ich habe 2018 auf dem Digital Future Congress meine Keynote zum Thema euer Unternehmen als Mitarbeitermagnet habe ich eröffnet mit einer Meinung, die nicht häufig geteilt wird. Es gibt keinen Fachkräftemangel, es gibt meiner Meinung nach nur Unternehmen, die den Arsch nicht hochkriegen.
ja, genau. Aber
So,
das ist aber genau der Punkt, wo ich eigentlich so die Problematik sehe. Also es wird immer geguckt, okay, ich habe jetzt Kunden, ich sage mal, Nenngruppe 5000 oder was auch immer oder 10.000 an der Zahl und diese Kunden kommen alle über meine Internetseite, kommen über gelbe Seiten oder über Mund-zu-Mund-Propaganda. Deswegen brauchen wir ja nicht auf TikTok, Instagram, Facebook und so weiter sein. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir unbedingt auf diesen Plattformen sein müssen, aber LinkedIn zum Beispiel ist ja genauso ein Ding. Ich habe 2012 mit LinkedIn angefangen, da war das noch relativ tot. So, heutzutage ist es so ein Moment wie Facebook vor 10 Jahren. Also da geht noch was, ja, die Kurve wird noch weiter aufwärts gehen, definitiv, aber in 5 Jahren, 6 Jahren wird irgendwas anderes Tolles da sein. Und das ist halt so
aber
der
bitte
Punkt.
nicht, ich fange gerade an, LinkedIn zu lieben und zu benutzen. Ich bin
Du
ja
hast ja noch
etwas
5 Jahre
langsamer
Zeit.
als du. Ja, aber in meinem Kosmos sind 5 Jahre Social Media etwas länger schon
Vielleicht, vielleicht auch noch
angelegt.
10 Jahre. Wie gesagt, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Ich glaube, also ich bekomme es zumindest bei mir ganz oft mit in den Content-Strategien, die ich aufsetze, dass ganz oft LinkedIn immer noch als unbenutztes Tool da liegt. Also wo wirklich dann, okay, LinkedIn ist die neue Plattform, wir müssen uns erstmal hier ein bisschen zurechtfinden und so weiter. Vollkommen in Ordnung. Das ist aber, also das finde ich, immer ein ganz wichtiger Teil dieser Customer Journey, beziehungsweise gehen wir jetzt in diese Diskussion Messy Middle Customer Journey. Ich weiß es nicht, was jetzt genau besser ist. Am Ende des Tages ist es ja auch die Messy Middle ein Prinzip der Customer Journey oder der Beginn der Customer Journey. Was ich aber interessant finde, ist die Tatsache, dass man früher 7 Touchpoints hatte, um seinen Kunden dazu zu animieren, zu erkennen, dass man selber die richtige Lösung für ihn ist. Wobei du heute, wie gesagt, ich habe gerade erst diesen Google-Artikel über die Messy Middle gelesen, dass du heute circa 20 Touchpoints mit deinem Kunden brauchst. Und die Frage ist halt einfach nur, wie erstellst du diese Touchpoints? Und das bringt mich genau zu dieser vorhergehenden Aussage, der Kunde in seiner Freizeit ist auf TikTok. Ich werde ganz oft gefragt, Florian, warum machst du auf 6 Plattformen Content? Und das Ding ist halt immer genau das, was wir gerade gesagt haben. Der Kunde sieht mich in jeder Phase seiner Freizeit auf einer seiner Plattformen. Und zwar nicht
das
ich
kann ich
entscheide.
Bestätigen. Das ist manchmal wunderbar und manchmal auch einfach abnervend.
Ja.
Herr Meier.
Ich mache gerne den Content Overkill. Aber es ist ja ein, also wenn es nicht funktionieren würde, würde ich es ja nicht tun. Ne? Also
Absolut, klar.
Es ist so, ich würde jetzt mich nicht dahinstellen, Videos machen, wenn ich sagen würde, okay, das rechnet sich nicht. Und das ist.
Aber kannst du einfach mal definieren, was für dich die Messy Middle wirklich denn bedeutet? Ich kenn dieses Prinzip und ich kenne 20 Ausprägungen
Ja, natürlich.
davon.
Also,
Wie würdest du jetzt Messy Middle definieren und Customer Journey definieren? Einfach um das strukturell mal auseinanderzuziehen, damit wir da angreifen können.
Customer Journey würde ich definieren als einen klar definierten Einstiegspunkt von deinem Kunden in deine Kundenreise. Also ich sehe das so ein bisschen wie so ein, ich zeige das jetzt in die Kamera, wie so ein Band, was ich so anspanne, wie so eine Wäscheleine. Ja. Und an einem Punkt der Wäscheleine ist
Also linear. Customer Journey ist für dich
linear.
linear.
Also ja, linear im weitesten Sinne. Also ich nehme es einfach nur als klare Linie jetzt einfach mal, um es der Einfachheit halber darzustellen. Und du hast eine Wäscheleine immer an 2 Punkten aufgespannt. Du hast einen linken Pfosten, du hast einen rechten Pfosten. So. Und der Kunde ist klar definiert, steigt am rechten Pfosten ein, dann geht er über die erste Wäscheklammer, zweite Wäscheklammer, dritte Wäscheklammer, vierte Wäscheklammer und landet dann am linken Pfosten. Und am linken Pfosten ist quasi der Sale oder der Verkauf oder wie auch immer man es
Der
definiert.
Salesposten.
Daher kommt nämlich der Begriff der Salesposten, ganz genau.
Wunderbare Definition.
Und jeder definiert selber, in welcher Höhe, in welcher Länge und wie er seine Customer Journey aufspannt. Also die Wäscheleine aufspannt. Ne? Aber Fakt ist, es ist definiert, an Punkt A steigt der Kunde ein, an Punkt B steigt der Kunde aus mit dem Verkauf. Also im besten Fall. Die Messy Middle ist eher so ein bisschen die Wäschespinne des Ganzen. Du hast ein aufgespanntes Netz und du kannst deine Wäscheklammern überall aufhängen, auf dieser Wäschespinne. Irgendwo wird der Kunde schon rumhüpfen. Und also das ist quasi so ein bisschen, ich glaube, meine persönliche Meinung aus dem, was ich tue, ist halt so ein bisschen, es gibt keine klare Unterscheidung zwischen Customer Journey und Messy Middle, weil die Messy Middle ist ja eigentlich nur der aufgespannte Trichter, der über dem Ganzen steht. Der Kunde kriegt die Touchpoints und entscheidet sich daraufhin, in die Customer Journey einzusteigen. Also ich bin großer Verfechter der Theorie zu sagen, dass die Messy Middle ist quasi der Tofu-Bereich, das Top of Funnel von so einem Online-Marketing-Prozess. Und am Ende des Tages geht auch die Messy Middle irgendwann in eine Customer Journey über. Weil der Kunde ja dann das Interesse hat, dich kennenzulernen, dein Angebot kennenzulernen und zu sehen, okay, das, was du tust, ist das Richtige. Mein Point of View. Siehst du es anders?
Ich glaube, dass Messy Middle, so wie du es definierst, eine Content-Strategie ist, um Menschen innerhalb der Customer Journey auch zweifach in der Awareness-Phase abzuholen. Sie können vielleicht in der Customer Journey im Bereich Educate oder welches Framework du da auch immer benutzt für die Customer Journey. Wir nutzen da Winning by Design. Und da gibt es halt 3 Phasen: Awareness,
Sehr geil.
Educate und Select.
Ja.
So, und ich glaube, dass in der Messy Middle, das ist eher ein Content-Konzept, dass ich in der Awareness-Phase über 5 verschiedene Touchpoints beispielsweise einen abholen kann und den da, dort auch bedienen kann. Und dann geht er von dort, ich sage jetzt einfach mal, er kommt auf eine Website über einen Blogartikel, über einen Awareness-Artikel und der wird intern verlinkt in einen zweiten Blogartikel, der ist jetzt in Educate. Das ist sehr, sehr vereinfacht. Und auf der Educate-Seite ist dann, was weiß ich, ein LinkedIn-Content integriert, der beschreibt im Bereich Select, wie du diesen Anbieter benutzen kannst. Gehst dann auf LinkedIn, siehst dort den LinkedIn-Post und schreibst dich dann oder mich dann an und sagen, hey, ich habe das und das und das gesehen. So, es kann aber trotzdem sein, dass ich auf TikTok, auf LinkedIn vorher auf Insta, auf Facebook, auf zwei Messen, wie auch immer, das Thema in der Awareness-Phase mitgeteilt bekommen habe, aber der Blogartikel mich dann quasi weiter in der Customer Journey nach vorne bringt. Und bei einem anderen sind es dann weitere TikToks, die mich dann weiter nach vorne bringen. Und ich glaube, die Customer Journey ist ein strukturelles Modell, wie jemand einen Kaufprozess durchläuft. Und zwar immer, der läuft immer Awareness, Educate, Select. Ja. Geht gar nicht anders. Selbst im E-Commerce-Bereich liest du den Preis und die Beschreibung und wirst educated und sagst dann, ah ja, jetzt will ich. Ne, das ist alles nur ein bisschen kürzer alles. Und im B2B-Bereich sind die Sales-Prozesse und die Entscheidungsprozesse ja auch viel, viel, viel länger.
Ja.
Und da kann ich mit dem Messy-Middle-Modell in den unterschiedlichsten Phasen der Customer Journey Content platzieren, um immer die Möglichkeit zu geben, du kannst jetzt in dem Kanal weitergehen. Also ich habe quasi eine Channel Journey innerhalb der Customer Journey. Und Messy Middle ist das Konzept dieser internen Channel Journey, könnte man vielleicht auch sehen, damit wir auch die hundertprozentige Verwirrung bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern haben.
Ja, so,
wer jetzt noch folgen kann, schreibt uns bitte auf LinkedIn einen Daumen hoch.
Genau, es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Nerd-Talk, also muss man schon sagen. Ich glaube,
ich finde es gar nicht so nerdy.
Also nein,
ich spreche jeden Tag mit Marketing-Managern in B2B-Unternehmen und die lieben das, diesen
total.
Talk, dass man eher eben nicht nur oben an der Oberfläche kratzt.
Ja.
Und es hat ja auch einen Grund, warum wir hier zusammensitzen und darüber sprechen, vielleicht nicht, ist das denn wichtig oder ist es nicht wichtig,
ja.
Weil das besprechen wir nicht. Das ist klar, dass das gemacht werden muss. Es geht halt nur noch darum, wo greift man an?
Ja, die Frage ist vor allem, wie fange ich an? Also ich sehe ja in den häufigsten Fällen dieses Prinzip, was brauche ich denn überhaupt, um sowas aufzubauen? Also ich weiß, wir hatten irgendwie mal das Gespräch gehabt, die gesamte Marketingabteilung, wie ich das denn gestalte. Ne? Also was brauche ich denn als Manpower oder was brauche ich als Tools oder sonst irgendwas? Ich glaube, die große Frage oder der große Punkt ist, viele Unternehmen und Unternehmer wissen, dass sich dort was bewegt. Sie wissen, dass es eventuell interessant und auch lukrativ sein könnte, dort zu investieren, aber sie haben schlichtweg keine Ahnung, wie das denn funktionieren soll. Es gibt ja so ein Riesenüberangebot von irgendwelchen Sachen oder Coaching oder sonst irgendwas. Also wie baue ich denn das auf, also mein Marketing-Team als Beispiel?
Das ist jetzt eine, also ja klar, es gibt, ist ja niemand mehr im Raum, ist dann, klar ist das eine Frage an mich.
Nee, die anderen fünf, die hier um mich rum sitzen. Also
die anderen fünf Identitäten, die alle neben
Richtig.
Mir sitzen.
Ja.
Ja, manchmal vergisst man, wenn man miteinander spricht, dass man vielleicht auch nur zu zweit in diesem Talk hier sitzt.
Ja.
Wo fängt man an? Ne? Also ich glaube, das Allerwichtigste, was man machen muss, um zu wissen, wie starte ich überhaupt mein Marketing, mal vielleicht mit 50 oder 100 Kunden sprechen, wenn man diese denn hat. Und mit da erstmal anzufangen, wo seid ihr denn so unterwegs? Also
ja.
Es gibt ja das klassische Prinzip der Buyer-Persona, ne? Also dass man quasi eine Zielgruppe ein Gesicht gibt und versucht, irgendwie dort Eigenschaften zuzuordnen und so weiter und so fort. Ob das System Buyer-Persona immer noch so funktioniert, sei jetzt erstmal dahingestellt, können wir vielleicht irgendwann anders mal besprechen.
Gerne, ich schreibe es mir auf die Themenliste auf.
Ja. Oh, wir haben eine Themenliste. Cool. Die hast du gerade eröffnet, ne? Sehr schön.
Ja.
Ach so, wenn übrigens irgendjemand anders Themen hören möchte, über die Florian und ich uns unterhalten sollen, also kontaktiert uns gerne auf LinkedIn und gibt uns Themen vor. Es geht, also das Konzept Buyer-Persona ist zum einen das, aber man sollte mit den Kunden einfach mal sprechen, wo die unterwegs sind. Und die Frage, die eigentlich gestellt ebenfalls werden sollte, ist, welche Content-Typen konsumiert ihr denn gerne, die euch dabei helfen, zu Entscheidungen zu treffen? Und da kommt halt tatsächlich raus, dass der Social-Media-Bereich unheimlich gut dafür ist, Awareness zu schaffen. Deswegen würde ich im Social-Media-Bereich zumindest schon mal standardmäßig den auf dem Schirm haben, je nachdem im B2B natürlich LinkedIn, allein nur der Präsenz wegen.
Was ist mit
Und
Xing?
Das ist mega witzig. Ich habe vor 4 oder 6 Wochen meinen Xing-Account gekündigt, meine Premium-Mitgliedschaft. Und seitdem baue ich dort kontinuierlich Leads auf, die wirklich Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Also ich weiß nicht, ob der Algorithmus sagt, ach guck mal, wir sind eigentlich doch ganz relevant, du kannst wieder Premium kaufen, was ich nicht glaube, weil das traue ich, dieses smarte Verhalten traue ich Xing einfach nicht zu.
Nee, ich weiß,
ja, aber meinst. Zum Thema zurück, ja, also der Präsent wegen auf jeden Fall im B2B-Bereich LinkedIn und Xing im Bereich Social Media. Aber was viele unterschätzen ist, dass ganz, ganz viele Menschen, Entscheider, unheimlich gerne auch lesen und für sich selbst recherchieren lassen.
Ja.
Ne, wenn ich mir aus den Projekten, die ich so habe, mir die Zahlen angucke, womit würde man aus reiner Conversion-Sicht, also die Kontakte bauen, anfangen, würde ich immer mit Suchmaschinenoptimierung beginnen. Denn
okay.
die Suche konvertiert um ein Hundertfaches besser als Social Media. Das Problem ist, wenn ich Social Media nicht gehabt hätte, wird bei der Suche keiner konvertieren.
Ja, ja
so,
klar.
Das heißt, man hat eigentlich wieder diese Customer Journey in den unterschiedlichen Kanälen und muss dann schauen, ob welcher Kanal eigentlich der wichtige von den beiden ist. Social Media funktioniert ja relativ schnell.
Okay,
also
wie?
Mit dir funktioniert es relativ schnell.
Ja, das
ne?
stimmt.
Also ich setze ja. genau, ich setz mich zusammen mit dir. Man hämmert das einen Tag gemeinsam durch und dann
Ja.
hat man quasi das Ergebnis und kann sofort starten. Und SEO dauert halt einfach Monate. Ne? Also wenn du jetzt einen Blog startest, dauert das 3 bis 6 Monate, bis da die ersten Ergebnisse kommen. Da kannst du in Social Media schon Kunden gewonnen haben.
Das stimmt, ja.
Aber ja, das ist halt die Antwort, die keiner hören will. Wie fange ich am besten mit meinem Marketing an? It depends.
Ja. Ist es wirklich so, dass man sagt, depends, oder sagt, also ich persönlich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, wie, wenn mich jemand fragt, wie fange ich mit meinem Marketing an, dass ich sage, sprich mit deinem Kunden. Also sprich mit demjenigen, und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis, sprich mit demjenigen, dem dein Produkt einen Nutzen bringt. So, und dann rede mit dem, warum, wieso, weshalb er zu dir gekommen ist, mit welchen, ich sag mal, ganz basic Pain Points oder Herausforderungen oder sonst irgendwas zu dir gekommen ist. Und dann überlege, wie du das replizieren kannst oder wie du es wiederholen kannst. Also der
ja, aber
Kunde.
Das ist ja bei jedem Kunden anders. Das Setup ist ja überall anders.
Aber gibt es nicht sowas wie den kleinsten gemeinsamen Teiler? Also dass man zumindest als Anfang sich dann auf irgendwas einigt, wo man sagt, okay, das ist eine Möglichkeit, wo, was weiß ich, 75% der Kunden rübergekommen sind. Ob das nun SEO ist, ob das nun Google Ads sind, ob das Social Media ist, ob das irgendwie der ausgeteilte Handflyer ist. Ist ja vollkommen Wumpe. Aber dass man auswertet, dass, also ich als Unternehmen, ich gehe zum Beispiel hin und schaue ganz genau, wo kommen oder wo erreichen mich meine Kunden. Also dass ich ganz klar aufzeige, okay, der Kunde kam über Twitter, der kam über YouTube, der kam über Instagram, der kam über TikTok, der kam über Facebook, der kam über LinkedIn. Und das frage ich meine Kunden. Wo hast du mich das erste Mal gesehen und wo hast du den Content gesehen, der dich dann dazu gebracht hat, mit mir in Kontakt zu treten? Und damit kann ich ja bei jedem Kunden in meinem Excel oder in meinem Rolodex, kann ich ja eine kleine Notiz machen und sagen, alles klar, der Kunde kam über Plattform X. Und dann werde ich ja nach 5, 10, 20, 30, 40, 100 Kunden eine gewisse Tendenz ableiten können.
Richtig, für dich. Und beim nächsten ist es wieder komplett anders. Also ich glaube auch, dass das extrem spannend ist, wen du fragst, was der kleinste gemeinsame Nenner ist. Wenn ich dich fragen würde, Florian, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner in der Content-Strategie? Auf welchem Kanal müsste ich präsent sein? Was würdest du denn antworten, wenn
It
ich jetzt
depends.
Dein Kunde werden würde?
Wenn du mein
Nee,
Kunde.
nee, nee, jetzt. Richtig.
Wenn,
Also
wenn du.
wenn jetzt beispielsweise ich dein Kunde werden würde, was würdest du sagen, wo müsste ich mich präsentieren? Also was ist der kleinste gemeinsame Nenner, den du jedem
Google.
Kunden geben kannst?
Also ich würde dich persönlich
Okay,
definitiv über
dann
Google.
sind wir ja einer Meinung.
Ja? Naja, das ist ja das Schöne. Manchmal können wir uns ja auch gegenseitig zustimmen.
Der kleinste gemeinsame Nenner ist immer Google. Weil
Ja, das weiß ich nicht.
Jeder googelt.
Ja, jeder
Also
googelt.
aus statistischer Sicht googelt jeder, richtig.
Okay.
Aber nicht jeder ist auf LinkedIn.
Nein, nein. Die Frage, also ja, da stimme ich dir zu. Der Punkt ist nur einfach, was suche ich? Also wenn ich mir meines Produktes bewusst bin und nach Content-Strategien jetzt zum Beispiel mich ausrichte, dann ist es definitiv so, dass Unternehmen das über Google finden. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei wollen sie natürlich auch quasi den Proof of Work oder Proof of Concept dann auf den jeweiligen Plattformen sehen und dann feststellen, okay, das, was dort, also meine Meinung nur, ne? Ich kann nur das anbieten, was ich selber tue. Ich kann nicht über andere Sachen sprechen, wovon ich keine Ahnung habe. Deswegen, wenn ich etwas tue und andere Menschen sehen, dass ich das tue, dann können sie für sich, deswegen wieder der Seth Godin, der in mir durchkommt, können sie für sich definieren, okay, das, was der macht, das will ich für mein Unternehmen haben. Und so können wir dann ins Gespräch kommen. Und das funktioniert aber nicht auf Google, weil ich kann auf Google zum Beispiel nicht meinen Content hochladen. Also natürlich auf YouTube kann ich das machen, ne? Ein und derselbe Konzern. Aber von der Sache her ist es halt so, da muss ich den zweigleisigen Ansatz fahren, dass ich auf der einen Seite sage, okay, ich schalte jetzt Google Ads oder baue SEO-relevante Blogs auf für mein Unternehmen und sage, Content-Strategie als solches oder Kommunikationsstrategien für Unternehmen werden als solches über Google gerankt plus Ads. Und gleichzeitig will der Kunde ja aber auch sehen, der kauft ja nicht die Katze im Sack. Eine shiny Website, come on, das kann jeder innerhalb von 20 Minuten machen. Gehst du zu Fiverr, zahlst irgendjemand ein paar Euros und er sagt, hier, komm, mach. Oder gehst zum
Bitte geht
Webdesigner,
nicht zu
zahlst.
Fiverr. Bitte geht
Nein,
nicht zu Fiverr.
es ist jetzt einfach nur da flapsig dahingesagt. Ja, also das ist so, Webseite auf Wish bestellen. Oh, wir dürfen ja kein Name-Dropping machen wahrscheinlich. Egal. Also du gehst zu irgendeinem günstigen Anbieter, der schustert dir irgendeine Webseite zusammen. Es gibt Baukästensysteme und so weiter und so fort. Da brauchst du nicht mehr unglaublich viel, um irgendwie so ein shiny Object hinzubauen. Es geht nicht um Relevanz, sondern es geht wirklich einfach nur ums Aussehen. Aber das überzeugt ja noch nicht. Jeder kann das machen. Also geht der Kunde ja dann auf die Customer Journey eigentlich, ne, und guckt, okay, was macht denn der Knabe selber? Und sieht dann, okay, Content hier, Content da, Content anywhere. So, und dann ist es quasi das Zusammenführen von zwei Plattformen, also Google und Social Media, um zu sagen, okay, das hat überhaupt erst zum Ausbruch oder zum Punkt geführt, dass der Kunde gesagt hat, okay, das stimmt. Ne? Also dieses stimmige Bild von gesprochenem Wort und Realität, okay, das, was dort passiert, das passt auch zu dem, was ich selber sehe. Und daraufhin baue ich ein Vertrauen auf.
Vielleicht sollte man dann erstmal die Definition von Suche auch voranstellen. Also auch bei YouTube kannst du ja suchen. Das heißt, deine Content-Strategie über die Videos könntest du über die YouTube-Suche, die zweitgrößte Suchmaschine Europas, also oder im Westen sogar, kannst du ja trotzdem deine Content-Strategie fahren. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn du auf YouTube Videos bauen würdest, über YouTube Shorts in Long Term und auch mit den großartigen Videos, die du da auf YouTube hochgeladen hast, wenn du die Intensität benutzt, die du in den anderen Kanälen benutzt, würdest du da über die Suche genauso viel Geschäft machen als jetzt mit dem, ich nenne es mal ein bisschen flapsig, Pushy-Content. Weil eigentlich bin ich, also die Suche hat einen riesen Vorteil gegenüber allen anderen Kanälen. Ich fordere aktiv Informationen an. Und vielleicht sollte man da die eingehende Frage, wie baue ich überhaupt mein Marketing auf, um ne, auch mit Blick auf die Uhr, dass wir hier jetzt gleich dann auch zumachen, dass das Thema eher ist, ich würde immer mit Inbound beginnen. Ich würde nie mit einer Outbound-Strategie beginnen. So, und das ist vielleicht, vielleicht müssen wir strategisch den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, ohne in eine Channel-Discussion irgendwie hier reinzukommen, weil da werden wir beide uns nie grün.
Bestimmt
Ja,
irgendwann.
vielleicht türkis. ne? Blau und grün gibt türkis. Genau. Nee, dass man einfach sagt, okay, gut, mach erstmal inbound, bevor du, also auch Social Media gehört ja zu einer Inbound-Strategie, also
Definitiv.
dass die Kunden zu mir kommen. Und ich glaube, das ist auch die nachhaltigste Kommunikation, die es gibt. Denn es gibt nichts Zeitloseres, als Kunden helfen zu wollen. Das ist zeitlos. Und diese Marketingstrategie ist zeitlos. Und
Sollen wir das so stehen lassen? Ich finde es einen wunderbaren Satz. Es gibt nichts Zeitloses, als Kunden helfen zu wollen.
Hey, das natürlich lassen wir das so stehen. Ich habe darüber mal einen LinkedIn-Post auch veröffentlicht und der ging auch ziemlich durch die Decke.
Finde ich mega. Also, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, der viele Online-Marketing-Strategien beziehungsweise viele Marketing-Strategien, Kommunikationsstrategien deutlich durch die Decke treibt, wenn man dem Kunden helfen möchte und nicht den Verkauf in erster Linie hat. Finde ich gut. Finde ich cool. Lass uns, also wenn es für dich in Ordnung ist, das als Fazit des ersten Podcasts mit reinnehmen. Bist du damit
Sehr gerne,
d'accord?
Florian.
Cool. Sehr schön.
D'accord.
Sascha, ich freue mich über die erste Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Du hast wunderbar durchgehalten. Ich habe nicht angemerkt, dass dein Herz auch nur ansatzweise übertrieben schnell geschlagen hat.
Es
Für
pumpt
all.
immer noch.
Ach so, alles klar. Okay, dann geht's gleich ab unter die Dusche und dann Feierabend. So, ich möchte einmal ganz kurz nochmal darauf hinweisen, am Ende des Podcasts, wenn jemand Kontakt zu Sascha Albrecht oder zu mir persönlich aufnehmen möchte, ihr findet gerne oder ihr findet uns gerne auf LinkedIn mit unseren Profilen, einfach eine kurze Nachricht, eine Vernetzungsanfrage oder wie auch immer du das gestalten möchtest. Wir sind hier definitiv da und stehen Rede und Antwort. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, B steht für Zukunft, der Podcast für Unternehmen im oder dein Podcast für Unternehmen im B2B-Mittelstand mit Sascha Albrecht und Florian Hommeyer. Es war mir eine Freude, die erste Folge mit dir zu machen. Ich freue mich auf die nächste. Bis bald von meiner Seite aus.
Ja, danke, dass du das wunderbar hier an die Hand gerissen hast, Florian, uns wunderbar durch die erste Folge geführt hast.
Gerne.
Vielleicht in Episode 11, 10 oder 20 kriege ich dann auch ein bisschen mehr Guidance rein. Danke dafür. So hat der eine seine Stärke, dessen andere seine Schwäche ist. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis
Bis dann.
bald.
Ciao, ciao. B steht für Zukunft, dein Podcast für Unternehmen im B2B-Mittelstand mit Florian Hommeyer und Sascha Albrink.